ARD.
Wir sehen Bilder von Menschen, die sich um Suppenküchen drängen, wenn sie denn offen haben, verzweifelt Schalen hinhalten. Wir sehen Bilder von ausgemergelten Kindern, von Babys, die fast nur noch Gerippe sind, weil sie kaum ernährt werden können.
Unsere Nahostkorrespondentin Sophie von der Tann zur desaströsen Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Immer mehr Hilfsorganisationen schlagen Alarm.
Israel will jetzt auch die letzten Geiseln frei bekommen und mit voller militärischer Kraft im Gazastreifen vorrücken.
Russlands Drohnenangriffe in der Ukraine lassen nach, doch die Hoffnung auf einen Waffenstillstand ist gering.
Und dass Präsident Putin wirklich zu Verhandlungen nach Istanbul kommt, gilt als unwahrscheinlich.
Hallo, ich bin Sven Hasenklever.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 13. Mai um 16 Uhr. Ja, blicken wir zunächst auf die Lage im Gazastreifen. Dort scheint es, als wolle Israel die Angriffe weiter verschärfen.
Das ist zumindest der einstimmige Beschluss des Sicherheitskabinetts. Nach der Freilassung eines israelischen Soldaten durch die Hamas soll der Druck auf die Terrororganisation noch weiter erhöht werden. Man will mit aller Macht die Freilassung weiterer Geiseln erzwingen. Zugleich gibt es ein wenig Hoffnung für die Zivilbevölkerung, weil Israel gleichzeitig die Wiederaufnahme der Hilfslieferungen beschlossen hat.
Kommt das noch rechtzeitig?
Man muss leider sagen, für viele Zivilisten wahrscheinlich nicht. Unsere Reporterin Sophie von der Tann schildert heute im Tagesschau-Podcast 11KM schwer erträgliche Szenen.
Ja, wir sagen ja immer diese Worte dramatisch, katastrophal, und man kann nur sagen, es wird einfach immer noch dramatischer und katastrophaler, also irgendwie immer wieder neue Superlative. Seit 10 Wochen komplette Blockade durch Israel für Hilfslieferungen. Das heißt, keine Nahrungsmittel, keine medizinische Versorgung, kein Treibstoff zum Beispiel für die Versorgung in Krankenhäusern. Während der Waffenruhe wurden Lager zwar aufgefüllt, aber das hat nur für eine Weile gereicht. Mhm. Und jetzt ist so, dass zum Beispiel die Lager vom Welternährungsprogramm, das sehr viele Menschen versorgt, seit mehr als 2 Wochen leer sind, Bäckereien schon seit Wochen geschlossen sind. Und auf den Märkten, da gibt es, wenn überhaupt, noch Konserven zu enormen Preisen. Wir sehen Bilder von Menschen, die sich um Suppenküchen drängen, wenn sie denn offen haben, verzweifelt Schalen hinhalten. Viele haben die Arbeit eben ganz eingestellt. Andere versuchen, das Essen irgendwie über mehrere Tage noch zu strecken. Wir sehen Bilder von ausgemergelten Kindern, von Babys, die fast nur noch Gerippe sind, weil sie kaum ernährt werden können. Ärzte ohne Grenzen spricht von einem Massengrab für Palästinenser.
Und gleichzeitig steht die Zivilbevölkerung eben noch unter Beschuss.
Da sieht man zum Beispiel eine junge Familie, Mutter, Vater und ein kleines Kind, noch mit so einem pinken Rucksack auf dem Rücken. Die liegen am Boden in einer Blutlache direkt nach dem Angriff. Daneben sitzt ein Mann in einem Stuhl neben einem Marktstand, blutüberströmt. Die hat die Augen noch geöffnet, ist aber tot. Ein kleiner Junge liegt mit ausgestreckten Armen auf dem Boden, tot. Menschen versuchen irgendwie verzweifelt Verletzte zu bergen.
Was sagt denn das israelische Militär dazu?
Ja, Sophie von der Tann beschreibt auch das, gleichzeitig aber auch die immer lauter werdenden Vorwürfe schwerer Kriegsverbrechen.
Also das israelische Militär, das sagt immer wieder so, da waren Hamas-Kämpfer, es habe eine Kommandozentrale zum Beispiel der Hamas gegeben, deshalb die Angriffe. Man muss auch dazu sagen, in der Regel legt es keine Belege dafür vor. Für uns ist das schwierig zu überprüfen. Es ist tatsächlich so, dass sich Hamas-Kämpfer unter Zivilisten mischen, als Zivilisten auch selbst tarnen letztlich. Da sagen Hilfsorganisationen wie Amnesty aber, das entbinde Israel nicht von der Verpflichtung, Zivilisten ausreichend zu schützen. Und weil es trotzdem so viele getötete Zivilisten gibt und Zivilisten nicht ausreichend geschützt werden würden, erhebt Amnesty zum Beispiel auch den Vorwurf, dass Israel einen Völkermord in Gaza begehe. Und bei diesen Vorwürfen spielt übrigens auch das Aushungern eine große Rolle, also Lebensgrundlagen zu nehmen, sodass eine Gruppe ganz oder in Teilen zerstört werden kann. Das kann Völkermord bedeuten.
Laut Welternährungsprogramm bedeutet das in Zahlen, dass für 470.000 Menschen das äußerste Stadium einer Ernährungskrise eingetreten ist, das drohende Verhungern. Auch die gesamte übrige Bevölkerung leide unter akuter Ernährungsunsicherheit. Die humanitären Fortschritte während des Waffenstillstandes zu Jahresbeginn seien komplett zunichte gemacht worden.
Ja, ist die Lage also hoffnungslos?
Zumindest wird noch erwartet, dass der Plan zur Ausweitung der Offensive erst nach dem Besuch von US-Präsident Trump in der Region in der nächsten Woche umgesetzt wird, berichtet die Times of Israel. Solange würden weitere Anstrengungen unternommen, um eine Vereinbarung mit der Hamas über eine Waffenruhe und ein Geiselabkommen zu erreichen. Dann aber will Netanyahu mit voller Kraft in den Gazastreifen vorrücken.
Und damit kommen wir zur Ukraine. Gibt es wirklich eine Chance, dass der Krieg dort bald endet, dass zumindest eine Zeit lang nicht geschossen wird? Die Tatsache, dass am Donnerstag eine Konferenz in Istanbul stattfinden soll, hat bei vielen leichte Hoffnung aufkommen lassen. Sven, was glaubst du?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber die meisten Beobachter sagen eher nein. Ein wenig Hoffnung macht die Meldung, dass Russland in der vergangenen Nacht mit deutlich weniger Drohnen angegriffen hat als in den vergangenen Wochen. 10 Flugkörper haben die Ukraine attackiert und die seien alle abgeschossen worden, so die Luftwaffe in Kiew. Bisher waren die Angriffe deutlich heftiger, gestern waren es noch 100 Drohnen. Was der Kreml jetzt tun wird, wissen wir einfach noch nicht. Hinter den hohen Mauern wird wohl gerade beraten. Bisher ist Russland jedenfalls nicht zu einer Waffenruhe bereit, wie die USA und Europa es fordern. Und es ist auch völlig unklar, wer überhaupt nach Istanbul reisen wird und ob überhaupt jemand aus Russland dorthin fahren wird. Der ukrainische Präsident Zelensky sagt, ich spreche nur mit Putin. Kreml-Sprecher Peskow hat gesagt, wen Russland zu den anvisierten Gesprächen schickt, werde bekannt gegeben, wenn der Präsident dies für nötig hält.
Deutschlands neuer Außenminister Wadefuhl hat Russland heute nochmal aufgefordert, an den Gesprächen in Istanbul teilzunehmen. Kann man denn schon ungefähr abschätzen, welche Szenarien möglich sind?
Genau darüber hat mein Kollege Stefan Schlag heute früh auf NDR Info mit dem Politikwissenschaftler und Berater Nico Lange gesprochen. Und der hat gesagt:
Naja, also es ist, glaube ich, ein Missverständnis, wenn man sagt, es würde feststehen, dass da so ein Treffen stattfindet. Was feststeht ist, Selenskyj ist in die Offensive gegangen und hat gesagt zu Putin, ich komme nach Istanbul, komm dahin. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass Putin dort auftaucht. Der wird höchstwahrscheinlich eine Delegation benennen. Und dann werden sehr zähe Gespräche auf der Grundlage der russischen Maximalforderungen, die wir seit langem ja kennen, beginnen. Also im besten Fall gibt es in dieser Woche den Anfang eines sehr langen und zähen Prozesses. Bisher kann man nicht erkennen, dass Russland wirklich Frieden will.
Wie sieht man das denn in der Ukraine?
Die Frage gebe ich gleich weiter an unsere Korrespondentin Rebecca Barth. Sie berichtet schon lange aus der Ukraine, war auch schon öfter an der Front im Donbass unterwegs und wurde heute früh auf NDR Info um eine Einschätzung gebeten.
Für die Soldaten an der Front hat sich nichts geändert und dementsprechend sind die Menschen hier frustriert, müde, auch desillusioniert. Ich spreche mit vielen Menschen, vor allem in den Frontgebieten, die sagen, ich höre mir das schon gar nicht mehr an, was da politisch geredet wird. Für mich ändert sich überhaupt nichts und es gibt auch keinerlei Vertrauen, vor allem nicht in den russischen Machthaber, aber auch, das muss ich hier so deutlich sagen, Europa lässt doch Federn hier in der Ukraine. Also der Auftritt von Bundeskanzler Merz und Tusk, Starmer, die hier waren am Samstag, war zwar in der öffentlichen Kommunikation sehr stark, sehr gut, aber jetzt warten die Menschen, ob dem auch Taten folgen und sie werden aus ihrer Wahrnehmung wieder enttäuscht.
Enttäuschung über Europa hören wir auch über Deutschland. Ja, was kann die Bundesregierung jetzt tun?
Da steht jetzt die Frage im Raum, ob die EU die Sanktionen gegen Russland nochmals verschärft. Kanzler Merz hatte dies bereits angekündigt. Und heute hat sich auch Verteidigungsminister Pistorius dafür ausgesprochen. Das muss aber noch beschlossen werden. Und in Europa gibt es immer einige Länder, die Putin wesentlich näher stehen als die meisten anderen.
Ja, und die Frage ist ja auch, zu welchen Zugeständnissen die Ukraine in eventuellen Gesprächen mit Russland überhaupt bereit wäre. Und dazu hat sich Rebecca Barth heute früh hier auf NDR Info auch geäußert.
Ich glaube, dass die Ukrainer bereit wären, sehr große und sehr bittere Zugeständnisse zu machen. Das Problem ist die Grundannahme, dass es hier um Gebiet geht. Es geht nicht um Territorium. Das ist die Überzeugung der Ukrainer. Die Ukrainer haben Angst, selbst wenn sie die von Russland besetzten Gebiete abgeben würden, das würden sie offiziell nie anerkennen, aber sie würden eine faktische Besatzung akzeptieren. Sie gehen nicht davon aus, dass das Russland reicht. Denn das ist die Situation, die man ab 2014 hatte. Faktisch waren Teile des Donbasses und die Krim unter russischer Kontrolle und da ist nicht viel dran gerüttelt worden, obwohl man das offiziell nicht anerkannt hat. Aber das Ergebnis ist ein viel, viel größerer Krieg. Und wenn wir einen Blick werfen in die besetzten Gebiete oder uns anhören, was beispielsweise befreite ukrainische Kriegsgefangene berichten, dann berichten die immer wieder, dass das auch ein Krieg gegen die ukrainische Identität ist. Also sie sind schwerster Folter ausgesetzt, weil sie ukrainisch sprechen, weil sie vielleicht ukrainische Tattoos haben, zum Beispiel das Staatswappen, eben weil sie Ukrainer sind. Und das führt dazu, dass viele Menschen der Überzeugung sind, es geht Russland nicht um die Region Donetsk, sondern es geht darum, die souveräne Ukraine, die gerne selber entscheiden möchte, wie ihre Zukunft aussieht, zu zerstören. Es geht darum, die Ukraine zu kontrollieren und hier einen pro-russischen Vasallenstaat draus zu machen.
Ja, schwierige Situation.
Genau. Sehen wir, was bis Donnerstag noch alles passiert.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Sven Hasenkleber aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.